Reklame.
Die Schule ist ein sicherer Ort. Wie kann es dann sein, dass es genau dort zu emotionalem und sexuellem Missbrauch kommt? An dem Ort, an dem sich Jugendliche geschützt fühlen sollten. Im neuen fünfteiligen Deutschlandfunk-Podcast Die Lieblingsschülerin geht es genau um diesen emotionalen Machtmissbrauch an Schulen. Drei Frauen berichten davon, wie Lehrer in ihrer Schulzeit den privaten Kontakt zu ihnen gesucht haben, wie sie den Teenagern unter dem Vorwand, ihnen zu helfen, immer näher gekommen sind und dabei eine Grenze nach der anderen überschritten haben. Alle fünf Folgen von Die Lieblingsschülerin hört ihr in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.
Reklame. Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
November 2025, ihr hört eine neue Folge Montalk an einem Dienstag, also quasi ein Dienstalk hier von Downset Talk, dem offiziellen NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ausnahmsweise, wie gesagt, an einem Dienstag, das lag daran, dass du auch in Berlin warst fürs Berlin Game und ja, dann erst im Laufe des gestrigen Tages zurückgekommen bist. Und wir haben uns gedacht, das passt eigentlich ganz gut, weil dann können wir direkt über das Monday Night Game sprechen, was so viel Potenzial hatte und es nicht wirklich ausschöpfen konnte. Aber dazu kommen wir gleich. Vorher Stichwort Berlin. Wir waren beide beim Berlin Game und ich muss ganz ehrlich sagen, es lieb von euch, dass ich so viele Nachrichten bekommen habe zu, ey, ich könnte noch ein Ticket und hier. Ich habe mich falsch ausgedrückt. Also, ich hatte einfach nur mein Ticket noch nicht. Es war schon klar, dass ich eins bekommen soll.
Mich haben sogar Leute gefragt, oh, hat der Christoph jetzt aber eigentlich noch ein Ticket gefunden? Hat er noch irgendwas gekriegt?
Ja, ja. Nee, das war einfach dumm formuliert von mir, aber ganz lieb von euch. Es war klar, dass RTL mir da aushelfen kann. Nur es war einfach noch nicht da zum Zeitpunkt der Aufnahme, wo ich ein bisschen nervös. Aber wir waren beide da, du hast gearbeitet. Ja, ich habe es genossen, ehrlicherweise. Und das kann man auch wirklich so sagen, es war das beste Deutschlandspiel bisher. Sportlich, können wir gleich kurz drüber sprechen, mit Overtime, super enge Spielen hin und her. Aber auch atmosphärisch, muss ich sagen. Ich meine, vielleicht war ich ein bisschen, es ist schon was anderes, wenn du einfach in deiner Stadt, in deiner Wahlheimat zu einem NFL-Spiel gehst und die ganze Reiserei nicht davor und danach hast. Aber es lag auch daran, dass einfach viele Colts-Fans da waren und das gefühlt schon echt wirklich fast ein authentisches Heimspiel war. Ich war jetzt noch nicht bei einem Heimspiel in den USA, aber in meinen Augen war es die deutlichste Heimspielatmosphäre bei einem Deutschlandspiel.
Ja, doch. Also von dem, was ich bisher miterlebt habe, live im Stadion auch insbesondere, würde ich da mitgehen. Ich fand es auch atmosphärisch, hat es echt viel Spaß gemacht. Es war laut. Es war laut an den richtigen Punkten, so, ne, Offense, Third Down, da war wirklich auch, also richtig gute Stimmung dabei. Ich meine, die International Games, wer da schon ein paar mitgemacht hat, der weiß es eigentlich ja sowieso, die Stimmung rund ums Spiel ist eigentlich immer ganz cool. Die Frage ist halt so, wie ist es im Stadion und wenn das Spiel dann läuft? Und das fand ich, war echt, also, ich war wirklich auch ein Stück weit positiv überrascht. Ich meine, ich wusste, dass die Colts da viel Alarm machen werden, aber ich war echt auch nochmal positiv überrascht. Und dann das Spiel, also ich meine, vielleicht war es nicht sportlich hochklassig, aber es war halt super spannend. Es war die ganze Zeit spannend, es ging hin und her. Storyline-mäßig war auch einiges geboten, also für alle, die vielleicht, die jetzt wie wir, sagen wir mal, neutraler drauf gucken und ja aber trotzdem auf bestimmte Sachen so achten, was macht Daniel Jones, was macht Michael Penix, wie, wenn die Colts gewinnen, wie gewinnen sie es und so weiter. War ja super viel drin, eine strittige Schiri-Entscheidung auch noch mit dabei, Overtime. Also eigentlich, mehr kannst du ja von einem Spiel und von einem International Game vor allem, kannst du eigentlich nicht mehr haben wollen.
Ich würde ein bisschen widersprechen sogar, weil, also ja, vielleicht war es in dem Sinne nicht hochklassig, aber das sagst du mit deiner Quarterback-Passing-Game-Brille auf.
Ja, das stimmt.
Laufspiel hat viel geboten, die Offenses generell, die konnten beide zwar nicht konstant, aber immer wieder den Ball bewegen, Big Plays, dann der Jonathan Taylor Franchise-Rekord noch dazu. Und ich glaube, ein Grund, warum die Stimmung auch sich so gut angefühlt hat, das lag daran, dass diese Colts, also es wird ja immer von dem nominellen Heimteam, werden auch, also Stadionsprecher und diese ganzen, ich nenne sie jetzt mal so Between-Snap-Animationen, die es so halt gibt, die werden ja übernommen von dem jeweiligen Team. Und die sind bei den Colts einfach geil. Die machen Die machen Bock, dass man da, also man wird richtig animiert, da mitzumachen. Ich nicht, ich hatte komplett die Falcons-Brille auf. ich war anti alle um mich herum. Und dann halt aber so Kleinigkeiten. Also man kann über die, das, was vor dem Spiel passiert ist mit Wind of Change und so, aber es sah halt einfach, also kann man denken, was man will.
Atmosphärisch war es halt cool.
Es war schon sehr pathetisch und ja, für meinen Geschmack ein bisschen drüber, aber es sah halt schon geil aus mit den, ja, mit den Flaggen dann im Stadion. Die Hymnen waren stark dieses Mal und dann mein absolutes Highlight ist dann einfach H.B. Baxter. Ich wusste nicht, dass die Colts Touchdown-Musik Scooter ist, aber dass ein H.B. Baxter, ich meine, bietet
passt
sich
halt
ja komplett
auch
an, ja, aber das war so geil. Ja. Einzige Sache, ich dachte, er kommt jetzt jedes Mal.
Dachte ich auch, also das erste Mal, dass
war
es draußen,
ein bisschen teuer
draußen
wahrscheinlich.
War. Dachte ich auch, ja, vielleicht danach dann doch in die Loge. Aber nee, also wirklich alles drumherum auch fand ich super rund, hat super Spaß gemacht. Ich war ja tatsächlich, ich hatte es dir vorher gesagt, ich war tatsächlich noch nie im Berliner Olympiastadion. Und das ist halt auch ein Koloss einfach, ja.
Ich habe dich gefragt vorher, warst du eigentlich schon mal da? Du hast gesagt, nee. Und ich meine, das ist was Besonderes. Es ist einfach ein eindrucksvolles Stadion. Über die Entstehung muss man immer im Hinterkopf behalten, aber es ist halt wirklich eindrucksvoll. Ich glaube, das ist der richtige Ausdruck. Und dass die Stimmung so krass ist, ist ja nochmal beeindruckender, weil du einfach sehr weit weg vom Spiel bist. Es ist ein sehr weitläufiges Stadion mit der Laufbahn natürlich ums Spielfeld herum, mit dem Marathontor, wo natürlich auch so ein bisschen was rausgeht. Es ist jetzt kein Kessel, aber es erlebt man bei jedem Hertha-Spiel beispielsweise auch. Dass die Stimmung da einfach, dass sich das gut überträgt, dass das einfach mit sehr viel Kraft kommt, obwohl es so ein weitläufiges Stadion ist. Also war wirklich schon beeindruckend. Mein einziger sportlicher Kommentar ist, die Colts hätten das höher gewinnen müssen eigentlich. Stichwort Turnover, Stichwort Fourth Down Conversions und so weiter. Mhm. Und am Ende kann man trotzdem sagen, die Falcons hätten das ja auch gewinnen können und wenn nicht müssen. Mit den kritischen Fourth Downs der Colts vor dem Schluss und der Ref-Entscheidung, die du angesprochen hast. Aber ja, war eine geile Experience auf jeden Fall.
Voll. Und Storyline-mäßig kriegen wir ja trotzdem, also wenn wir nur sportlich drauf gucken, ich meine, wir werden über beide Teams sicher in den nächsten Wochen auch noch mehr sprechen, weil irgendwie sind ja, zumindest die Colts sind natürlich sehr relevant, klar. Wir könnten die Conference, könnten Nummer 1 Seed in der Conference werden. Aber es war ja schon auch so, also bei Atlanta, ehrlich gesagt, habe ich mich sehr bestätigt gesehen in dem, was wir über Panics auch vor dem Spiel gesagt haben. Wenn der von seinem Spot wegbewegt wird, wenn der nicht quasi sehr in Rhythm den Ball wirft, dann kriegst du halt wirklich krasse Streuung in seinen Pässen. Und ich bleib da einfach skeptisch, dass du mit so einem Quarterback nachhaltig erfolgreich sein kannst, weil ich den einfach sehr limitiert finde in dem, was du mit ihm machen kannst. Und bei den Colts, ehrlich gesagt, also mir ging's so, ich habe nach dem Spiel dann auf den Boxscore geguckt, als das Spiel durch war. Und dann war da Daniel Jones irgendwie mit 200, ich weiß nicht, 250 Passing Yards, knapp 10 Yards pro Pass und so weiter. Aber so hat es sich halt wirklich nicht angefühlt. Also ich fand auch das, weil er hat als Scrambler hat er ein paar gute Plays gemacht.
Kam auch viel so nach dem Catch, oder?
Genau, es kam viel nach dem Catch. Und vom Passing Game her, ich fand, das war eher auch wieder die unrunde Richtung. Und da werden wir natürlich die nächsten Wochen noch mehr
Druck
drauf
bekommen.
Gucken. Genau, also, viel Druck bekommen.
Falcons muss man sagen, der Pass Rush war stark, die Run Defense halt nicht. So.
Genau, das war das Spiel im Prinzip, ja.
Ja. Ja, aber wir wollen über die etwas aktuelleren Spiele sprechen. Vor allem natürlich das, was gestern Nacht noch gespielt wurde. Die Eagles waren zu Gast bei den Green Bay Packers Monday Night Game. Es war zäh. Es war ein defensiv geprägtes Spiel. Am Ende gewinnen die Eagles mit 10-7. Und es war in meinen Augen, also ja, Defense stark auf beiden Seiten, können wir gleich im Detail drüber sprechen, aber in meinen Augen war es lange Zeit, bis dann irgendwann so ein bisschen die Fesseln abgelegt wurden, war es Angsthasen-Football auf beiden Seiten, fand ich. Also klar, die Defenses haben das auch so ein bisschen aufgezwungen, trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, dass sich einer von den beiden Teams irgendwie was trauen will, offensiv ins Risiko gehen will. Und so ist lange einfach nichts passiert in Sachen Punkte. Beide Teams haben sich auch nicht getraut, Field Goals zu schießen in diesem Spiel. Und ja, ich weiß nicht, mit welcher Seite möchtest du anfangen? Weil über beide gibt es was zu besprechen, offensiv wie defensiv. Aber ich glaube, die enttäuschendste Unit war dann schon die Packers Offense, oder?
Da ist auch mehr narrativmäßig mit dabei. Was eigentlich halt witzig ist, aber wissen wir alle, so funktioniert halt nun mal die NFL. Weil ehrlich gesagt, als ich dann das Spiel jetzt so runtergeschrieben habe für mich und wirklich meine ganzen Notizen zusammengepackt habe, dachte ich eigentlich, du kannst fast das, was ich zu der Eagles Offense und das, was ich zur Packers Offense geschrieben habe, austauschen und einfach zu anderen Offense schieben und es wäre nicht falsch. Ja, ich finde, es waren die gleichen Themen, Strafen in blöden Momenten, wenig Production im Passing Game, Run Game nur mal mit einzelnen Momenten, viele individuelle Fehler auch, die Packers hatten halt mehr davon. Aber ich würde anfangen,
ja. Die positiven oder die negativen? Was meinst du mit hatten mehr davon?
Mehr Fehler hatten die Packers.
Okay, mehr Fehler, also, ja. Okay,
negativ. Ich würde mit der Packers Offense anfangen, weil ich finde auch jetzt gerade, wenn man jetzt nach dem Spiel in Packers-Kreisen rumschaut und das ist sicher auch sehr emotional jetzt nach dieser Niederlage und das ist enttäuschend, aber selbst auch jetzt wirklich in nicht irgendwelchen Hot-Take-Kreisen, sondern Leute, die die Packers lange begleiten, wo ich jetzt auch sagen würde, wenn ich von dem was lese zu den Packers, dann höre ich zumindest mal zu oder lese es mir durch und achte darauf. Es geht schon sehr konkret in die Richtung, dass es für Matt LaFleur vielleicht in dieser zweiten Saisonhälfte um den Job geht.
Das ist crazy.
Und das ist irgendwo crazy und ich würde auch erstmal dagegen halten. Das ist ein Coach, der hat in 6 Jahren eine Saison mit negativem Rekord und das waren 8-9. Das war, glaube ich, Rodgers letztes Jahr. Playoffs in 5 von 6 Jahren. Die Rodgers-Situation gemanagt, Rodgers noch mehrfach zum MVP gemacht, Love rangeführt, diesen Übergang geschafft. Wir reden immer noch über ein Team, das konstant Top 10 Offenses produziert. Aber der Tenor im Moment ist, sie haben jetzt eine Championship-Defense und die Offense wirkt ängstlich und zurückhaltend. Und sie schaffen es nicht, die Top-Teams zu schlagen. Und ich finde, das ist zumindest mal faire Kritik. Und
dann guckst du dir mach erstmal.
Und dann guckst du dir die Niederlagen halt auch an dieses Jahr. Mhm. Da kommt natürlich auch ein Stück weit dieser Frust her. Packers haben 3 Spiele jetzt verloren. In keinem davon haben sie über 16 Punkte kassiert. Also sprich, auch gestern ja wieder, die Defense ist halt wirklich herausragend gut. Und dann verlierst, wo die Defense 10 gegen die Browns kassiert, verlierst, wo die Defense 16 gegen die Panthers kassiert, haben wir gesprochen drüber, und jetzt 10 gegen die Eagles. Und ich glaube, das ist so ein Gefühl, das halt so ein bisschen auch mitschwingt, wenn man jetzt auf die Offense das überträgt. Weil ich hatte dazu sogar vor ein paar Wochen was geschrieben. Nämlich statistisch, jetzt vor diesem Spieltag zumindest, war das eine klare Top-6-Offense. Aber es fühlt sich nicht so an, wenn du sie anguckst. Und es ist eben diese sehr kontrollierende Herangehensweise. Und da hatte ich jetzt häufiger dieses Jahr den Eindruck, dass sie die Offense so ein bisschen mehr komplementär betrachten zur eigenen Defense. So nach dem Motto, jetzt haben wir eine richtig gute Defense, müssen wir jetzt nicht offensiv versuchen, 30 zu machen, sondern wenn wir 20 machen, reicht es wahrscheinlich. Und dann fühlt es sich selten explosiv an, es fühlt sich selten dominant an. Es sind aber auch viele Sachen, wo Spieler nicht, also wo du das Gefühl hast, entweder ist es nicht gut gecoacht oder die Spieler machen zu viele mentale Fehler. Das war gestern ein Riesenthema.
Da will ich auch gar nichts groß gegen sagen. Für mich geht die Kritik, diese ganz große Kritik, wenn wir jetzt hier darüber sprechen, er coacht um seinen Job, dann geht mir die Kritik A zu weit und B zum Teil auch in die falsche Richtung. In meinen Augen müsste die Kritik bezüglich Jordan Love größer sein. Weil ich finde, er ist ein großes Teil dieses Problems. Natürlich kann er, also es ist natürlich für uns immer schwer zu greifen, woher kommen jetzt so mentale Aussetzer, so viele Fehler, wo muss da mehr kommen, was ist das Problem? Das können wir nicht so richtig einschätzen. Aber rein das, was ich auf dem Feld sehe, sehe ich einfach auch zu viele Fehler, was dann teilweise keine gravierenden Fehler sind, sondern eher so Sachen wie...
Ja, da ist aber gravierend schon im Kontext des Spiels halt.
Genau, und vor allem, aber was mich halt nervt bei Jordan Love ist, er neigt immer noch dazu, also die Accuracy-Schnitzer sind teilweise immer noch drin, okay, aber was mich am meisten nervt, sind eigentlich die Entscheidungsfindung, die falschen Entscheidungen.
Das war noch gestern.
Zu lange den Ball halten, den Druck einladen, teilweise... Ja. Mehrere Plays, wo Spieler offen waren, er sie nicht angeworfen hat, stattdessen gewartet hat. Und dann kannst du dir das gegen so einen Pass-Rush wie den der Eagles, der mit Jalen Phillips natürlich jetzt auch nochmal einen Impact-Spieler dazu bekommen hat.
Also das, der hatte 7 Pressures gestern.
Und Nolan Smith war ja auch zum ersten Mal anstatt. Und dann sieht man halt, was da möglich ist.
Genau.
Und das kannst du dir gegen so eine Mannschaft dann einfach nicht erlauben, dann in den falschen Momenten, in so kritischen Momenten zu zögern. Offene Spieler nicht zu nehmen. Es gab ein Play, relativ früh im Spiel, glaube ich, wo Romeo Doubs wirklich komplett alleine ist, ihn aber nicht nimmt, in der Pocket steht, wird immer kleiner. Und
lass uns mal ins Spiel gehen, weil ich habe mir ein paar solcher Sachen rausgeschrieben. Und es ist teilweise Lauf, aber es geht durch die ganze Offense und es sind halt viele individuelle Fehler. Deswegen finde ich den Punkt zu sagen, gerade jetzt nach dem Spiel nochmal, ich verstehe das, dass da jetzt Frust sich so langsam auch sammelt, wenn du halt das dritte Mal so ein Spiel verlierst, wo die Defense quasi nichts zulässt und dein offensiver Headcoach eben nicht die Antworten findet, die du gerne sehen würdest. Ich verstehe das und ich finde auch Teile nachvollziehbar,
aber
wie gesagt.
Du musst aber auch darauf gucken, Die haben schon nicht die größte Receiver-Qualität.
Richtig.
Und dann, geht Romo Doubs raus, dann geht Matthew Golden raus.
Tucker Kraft fehlt.
Tucker Kraft fehlt, absolut. Musgrave hat gar keine Rolle gespielt.
Ja, das, genau.
Dann hast du
Christian Watson ist noch auf dem Snap-Count. Also genau, es sind viele Sachen. Aber lass uns mal vielleicht am Anfang einsteigen, weil ich glaube sonst, damit man noch mehr folgen kann. Ich habe diese eine Szene, die du gerade aufgeschrieben hast, habe ich mir genauso rausgeschrieben. Das war quasi das erste Ding. Das war ja auch beim ersten Drive. Es waren generell viele Plays, wo natürlich der Foreman-Rush der Eagles einfach dominiert. Hast du ja gerade schon gesagt. Und dann sind es auch einfach Plays, wo der Quarterback keine Chance hat. Und davon gab es einige gestern. Aber eines davon war eben, beim ersten Drive bewegen sie ja den Ball, kommen Richtung Field-Goal-Range. Und dann hat er, ich glaube, das ist die Route, die du meinst, wo Doubs so eine Corner-Route läuft auf der rechten Seite. Und wenn Love eine halbe Sekunde, nicht mal eine halbe Sekunde, Sekundenbruchteile länger mit den Augen auf der rechten Seite bleibt, weil er startet seine Progression auf der rechten Seite, hat da eine Flat, okay, die nimmt er nicht. Wenn er da kurz bleibt, dann hat er Doubs und das ist ein Big Play. Er geht halt schnell davon weg und versucht dann in die Pocket zu arbeiten und die ist aber schon zusammengebrochen und dann weicht er nach hinten und wird eben deutlich im Backfield gesackt. So, da verlieren sie schon mal die Gelegenheit, Punkte zu machen. Zweiter Drive. Sie wollen für 4th-and-1 gehen, spielen es auch quasi aus, bekommen es auch eigentlich easy mit einem Sneak, der ist völlig offen, aber Aaron Banks kassiert eine False-Start-Strafe und sie punten. Und davor schon, bei First Down, bei dem gleichen Drive, hatten sie einen Fumble bei einem vermasselten Handoff. Verlieren da 3 Yards so, dann scrambled Love und sie kommen in 4th-and-1 und dann eben diese Strafe gegen Banks. Übernächster Drive, Pass bei 3rd-Down, wird an der Line abgeblockt von den Eagles. Letzter Drive der ersten Hälfte. Love wird wieder in Field-Goal-Range gesackt an der gegnerischen 27. Das war so eins dieser Plays, was du auch, glaube ich, gerade gemeint hast, wo er den Ball allzu lange hält. Foreman Rush kommt natürlich super schnell durch. Und dann beim nächsten Play blitzen sie ihn dann wieder einen Sack und er fumbelt und die Eagles recovern. Erster Drive der zweiten Hälfte. 4th-and-9 und da kommt halt diese Receiver-Situation ins Spiel, wer da alles gefehlt hat oder nicht auf dem Feld war. Bei 4th-and-9 gehen sie zu Bo Melton und der droppt den Ball. Das wäre ein First Down gewesen. Da hatte Love bei 3rd-Down und bei 4th-Down gute Pässe geworfen, die jeweils nicht gefangen wurden. Und sie konverten eben nicht. Also einfach super viele individuelle Fehler. Love stand sehr viel unter Druck. Höchste Pressure-Rate für ihn bisher dieses Jahr. Gegen den Druck war er nur 3 von 12 für 21 Yards. Hat die 3 Sacks kassiert, die auch alle teuer waren. Also wie gesagt, mehrfach Punkte gekostet haben oder eben Turnover dann. Und da würde ich eben so ein bisschen ansetzen, weil ich verstehe, wie gesagt, dass du willst, dass dann Matt LaFleur mehr Antworten findet. Und es gibt mehr Narrative, auch drumherum. Also was das Thema angeht, Special Teams Coordinator müsstest du da nicht mehr machen. Was die Kicker-Nummer angeht, ist dein Kicker wirklich bei 100%? Also da gibt es viele Themen auch drumherum. Und wie gesagt, Big Picture eben diese Frage, kann LaFleur mit den Packers die großen Teams in den Playoffs schlagen? Weil er das halt bisher einfach nicht geschafft hat. Fair enough. Aber nach dem Spiel gestern war ich dann doch, also ich habe die Reaktion halt gesehen so und habe dann aber das ganze Spiel halt analysiert und als ich fertig war mit der Analyse, war so mein Punkt, das ist das falsche Spiel, um daran anzuknüpfen.
Inwiefern? Woran
weil genau? Weil ich finde, also daran an die LaFleur-Kritik anzuknüpfen.
Ja, genau, okay.
Weil ich finde, du hast halt ein Spiel, okay, du hast ein Spiel, wo du deutlich overmatched bist an der Line of Scrimmage.
Ja.
Nur ein Bruchteil deiner Playmaking-Qualität ist verfügbar. Also wir haben jetzt ja Jaden Reed, haben wir noch gar nicht angesprochen, der spielt ja seit Woche 2 oder was nicht.
Ja, ja, ja.
Dann, du hast so viele individuelle Fehler. Ich habe jetzt ja gerade ein paar aufgezählt. Dazu kam ja noch, ich glaube, zweimal hatten sie Illegal Formations, also wo Spieler sich falsch aufstellen.
Ja.
Und das ist so ein bisschen, ich stimme ja zu, dass der Output besser sein muss. Aber was ist die Erwartungshaltung für so ein Setup in so einem Spiel? Wenn du einfach nur anguckst, wo sie sozusagen unterlegen waren, an der Line of Scrimmage, können den Ball nicht gut laufen, super viel schneller Druck. Foreman Rush kommt dauernd durch. Du musst mit vielen kurzen Pässen arbeiten, um das Spiel irgendwie zu kontrollieren. Als sie das gegen Pittsburgh vor 2 Wochen gemacht haben in der zweiten Hälfte, haben es alle gefeiert. Natürlich haben sie den Ball da auch besser bewegt, ist mir schon auch klar. Aber ich weiß halt nicht ansatzmäßig, was du da jetzt sagst, na, das und das und das und das muss er aber hier offensiv anders machen. Ja, sie müssen mehr Wege finden, wie sie in solchen Matchups Explosives kreieren. Und das fällt irgendwo auf den Headcoach zurück. Ich will auch gar nicht bestreiten, dass LaFleur dann da mehr machen kann, um mehr Offense zu kreieren. Aber dass Love diesen Sack beim ersten Drive kassiert, der eine Chance auf Punkte vom Board nimmt, das ist nicht seine Schuld. Dass Banks eine False-Start-Strafe kassiert, auch nicht. Die Fehler, die ich gerade aufgezählt habe. Und wenn sie da einfach die Field-Goals machen können, weil sie eben nicht diese negativen Plays haben, dann machen sie halt vielleicht, weiß ich nicht, 13 oder 16 statt 7 Punkte. Das ist auch nicht toll, aber dann gewinnst du es eventuell. Und ne, diese Nuancen musst du irgendwie auch mit reinbringen. Sie hatten ja sogar ein paar Explosives dann im Laufe des Spiels durch die Luft. 2-3. 22 Jahre dazu zu Christian Watson. Früh im 4. Viertel. Der geht wegen einer dieser Illegal Formation-Strafen vom Board. Ja. Oder punten sie am Ende. Das wäre sonst safe Field-Goal-Range gewesen. Vielleicht kriegen sie da sogar einen Touchdown raus.
Ich finde, da kann man sogar schon auf den Coach gucken und den, also vor allem den Offense-Coach, weil
mit den Formations, ja.
Wenn du das vernünftig, wenn du das gut in die Spieler reinbekommst, dann passiert sowas auch selten bis gar nicht und dann halt vor allem nicht in solchen Momenten. Da finde ich, das ist schon eine faire Kritik dann in dem Fall. Aber ja, klar, der Fehler passiert letztendlich beim Spieler individuell. Aber trotzdem, ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, oder Packers-Fans allen voran, zu denken, dass Jordan Love ein Spieler ist, ein Quarterback ist, der in diesen Umständen, die mittlerweile, und du hast es ja ausgeführt, nicht mehr optimal sind, nicht mehr gut sind. Von Protection, wie gesagt, auch Ausfälle gehabt, bis hin zu Playmakern, wo die wichtigsten Playmaker alle ausfallen und einer mit Watson gerade erst wieder zurückgekommen ist. Er ist kein Quarterback, der in solchen Umständen Top-Leistung bringen kann. Ich glaube, das muss man mittlerweile einfach so, zumindest Stand heute, bilanzieren.
Ich würde, also da kann man wieder, ich will ja auch wirklich beide Seiten reinnehmen, da kann man ja dann auch LaFleur wieder ein bisschen mehr mit in der negativen Seite reinpacken, weil ich würde auf den Punkt, also ja, du hast recht, aber ich würde auch antworten, wenn halt deine Line konstant gegen den Foreman-Rush verliert und du hast kaum Playmaker zur Verfügung, gibt es halt auch nur wenige Quarterbacks, die da gut aussehen. Und so gesehen fällt dann da ja eben auch wieder mehr auf den Playcaller ein Stück weit.
Ja gut, aber zeig mir den Playcaller, der da dann mit diesen oder in diesen Umständen mehr rausholen kann.
Kyle Shanahan. Der,
fair. Das ist nun halt aber auch einer der besten Coaches aller Zeiten der NFL. Den gibt's nicht wie Sand am Meer.
Das stimmt, ja. Es gibt, und, ich schon sagen,
oder
es gibt
du
paar,
hast halt einen Top-5-Quarterback, weil die können das. Justin Herbert hat diesem Wochenende wieder bewiesen.
Ja, richtig, ja, stimmt, reden wir gleich drüber. Fair enough. Aber selbst da würde ich ja sagen, wie haben wir denn nach Woche 3 über die Chiefs hier gesprochen? Wo die keine Receiver hatten und die Line nicht gut aussah. Wie war denn die Chiefs-Offense die ersten 3 Wochen? Das war ja auch nicht toll. Also, ich finde, das ist jetzt nicht so
genau,
ein Packers-Ding.
Stand Andy Reid zur Debatte? Nein.
To be fair, der hat zumindest halt das Playoff-Resümee, das, glaube ich, Packers-Fans bei LaFleur fehlt. Aber ja, es ist halt so ein bisschen das, worauf ich hinaus will. Ich habe eins noch rausgeschrieben, weil ich fand, das war auch ganz kritisch. Bei dem vorletzten Drive, also es wird ja hinten raus nochmal echt so ein bisschen wild, weil die Eagles das da nicht wegverwaltet kriegen, Fourth Down ausspielen und dann haben die Packers noch so. Aber bei dem vorletzten Drive, 1. und 10 von der eigenen 35, also Love kreiert einen First Down, dann haben sie 1. und 10 von der eigenen 35. Das ist eigentlich ein super Playcall zu Josh Jacobs. Love kriegt schnellen Druck über die Mitte und ich weiß nicht, ob du die Szene jetzt noch präsent im Kopf hast, aber für mich hat es so ausgesehen, als würde Jacobs in die falsche Richtung laufen oder den Kopf in die falsche Richtung drehen. Weil dieses Display war das, wo Jacobs quasi aus dem Backfield, glaube ich, dann versucht, eigentlich Richtung, auf die linke Seite zu gehen, wo Love den Ball auch hinwirft. Linebacker ist hinter ihm, aber Jacobs guckt irgendwie in die falsche Richtung. So sah es zumindest für mich aus. Auf jeden Fall ist es halt wieder schneller Druck und wenn dann und Love kriegt den halt auf jeden Fall nicht so hingelegt, dass Jacobs ihn fängt, ob das jetzt mehr Jacobs ist oder mehr Druck oder mehr Love. Geschenkt in dem Moment, aber der Playcall war super. Wenn Jacobs den da fängt, wo Love den hinwirft, läuft er wahrscheinlich dem Linebacker weg und wir reden irgendwie über einen 10-15-Yard-Raumgewinn und dann läuft dieser Drive schon auch ganz anders.
Ich glaube, der Linebacker hat das Play kaputt gemacht. Weil den da rüber zu legen dann mit dem Druck ist extrem schwer und dann waren sie nicht on the same page. Also ist natürlich, ich weiß, welches Play du meinst, super schwer zu sagen, wo da der Fehler lag, ob jetzt beim Passcatcher oder beim Quarterback, aber ich glaube, dass sie die Rechnung ohne den Linebacker, der wirklich, also wenn er den drüber gelegt bekommen hätte, wäre er nicht mehr rangekommen, aber er hat halt so diesen.
Ja, nee, also.
Findest du nicht? Ich finde.
Nee, du meinst du den Linebacker in Coverage oder den, der blitzt?
In Coverage.
Nee, das glaube ich nicht, weil wenn du dir das Play nochmal anguckst, ich hab's jetzt mir tatsächlich gerade nochmal schnell aufgemacht. Love kriegt halt direkten Druck über die Mitte. Das ist ein super schwerer Ball und er bringt den eigentlich sauber raus. Und Jacobs hat im Moment.
Vielleicht reden wir doch von einem unterschiedlichen Play.
Also Eagles kriegen einen freien Rusher über die Mitte, wirklich komplett frei, ist auch ein Blitz. Also sie rushen 5 freier Rusher über die Mitte. Jacobs kommt, quasi macht einen kleinen Move, geht dann nach links, der Linebacker, der ihn covert. Als Love den Ball wirft, ist er locker ein Yard Separation. Und Love legt den in meinen Augen richtig eben links in den Laufweg von Jacobs. Und wenn Jacobs den fängt, da ist niemand, da ist absolut niemand. Da reden wir vielleicht über 20 Yards Raumgewinn, keine Ahnung, je nachdem, wie schnell Jacobs an dem Punkt noch ist. Aber das ist ein absolutes Big Play. Und Jacobs dreht sich aber nach rechts. Und deswegen, der Ball landet quasi, also wenn er durchläuft, landet der Ball perfekt in seinen Händen, aber er dreht sich nach rechts. Ich glaube, dass es ein Fehler von Jacobs war, ehrlicherweise.
Sag noch mal,
so
sag
oder
mal,
so ist halt wieder auch so ein.
Wann war das? Minute?
Das war, Minute weiß ich nicht, aber es war das 1. und 10 von der 35 beim vorletzten Drive. Das war das Play. 1. und 10, nachdem sie, ich glaube, zu Watson das First Down kriegen, dann 1. und 10. Und wenn du dir das anguckst, wenn du es dir aus der
ich hab's direkt gefunden.
Ja.
Ja.
Jacobs dreht sich halt nach innen und das ergibt überhaupt keinen Sinn, weil da würde er in den Linebacker wieder reinrennen, von dem er sich gerade gelöst hat.
Ja. Sieht. Ja. Ihr müsst jetzt weiter kurz die Stille, ihr müsst hier kurz die Stille aushalten.
Ich kann das dazu sagen, dann kannst du es dir nochmal in Ruhe angucken. Weil ich finde das, also für mich, ich habe es mir so notiert, das fällt halt in den Bereich der Plays, wo ich sage, wenn die Spieler ihren Job richtig machen, ist es halt ein Big Play. Und da kann man jetzt sagen, LaFleur muss es besser coachen, keine Ahnung. Aber ich finde, das ist halt schwer, da jetzt den Headcoach dann da in die Kritik zu packen.
Meines Erachtens will Jacobs nicht nach links.
Ja, aber warum? Das ergibt doch keinen Sinn. Weil links ist alles frei und rechts steht der Linebacker.
Naja, sorry, aber wenn deine Route eine Seam Route aus dem Backfield beispielsweise ist und das sieht, also die Bewegung, ich will links am Linebacker vorbei und gucke über rechts, dann will ich als Running Back eine Seam an der Hash hochlaufen.
Aber dann müsste er ja vertikal laufen, das macht er ja auch nicht.
Doch, er geht ja dann vertikal und dann kommt aber schon der Ball und er dreht sich um die eigene Achse. Er muss ja aber erst am Verteidiger vorbei, am Linebacker, um vertikal gehen zu können, weil er steht direkt vor ihm.
Vielleicht
muss auf einer Seite vorbei. Ich glaube, er will ein Seam laufen.
Vielleicht ist es ein falsches Adjustment von Jacobs auch. Also, weil sie ja blitzen. So viel Zeit hast du ja gar nicht für eine Seam Route da. Lauf ist ja nach einer Sekunde oder was, hat er ja einen Rusher im Gesicht. Deswegen frage ich mich, ob es vielleicht ein falsches Adjustment ist gegen den Blitz, dass Lauf dann erwartet, Jacobs läuft nach außen. Also, schaut es euch gerne an. In meinen Augen ist es auf jeden Fall ein guter Play-Call. Und das Play ist da für einen großen Raumgewinn und die Spieler exekuten es halt nicht.
Das ist genau, das ist das erste Play nach der Two-Minute-Warning, damit ihr es genau auch findet. Muss man Jacobs einfach auch mal persönlich fragen? Muss man in die DMs leiden?
So.
Ja, jetzt haben wir sehr viel Zeit mit der Packers-Offense verbracht. Die Eagles-Offense hat auch nicht viel mehr geboten, aber hinten raus hatten sie halt die Big Plays. Über Saquon Barkley, über Devontae Smith allen voran. Mhm. Sie hatten dann eben diese Big Plays und ich finde auch, dass Hurts es im gesamten Spiel unterm Strich besser hinbekommen hat, auch Drives dann nochmal auf eigene Faust zu verlängern und eben diese Big Plays dann zu kreieren.
Da würde ich mitgehen. Ich würde fairerweise sagen, dass er weniger unter Druck stand und natürlich alle seine Playmaker hatte.
Fair.
Im Gegensatz zu Lauf auf der anderen Seite. Richtig, einen hat er nicht mal genutzt. Und auch hier, die ersten Punkte in dem Spiel kamen ja, ich glaube, 6 Minuten nach der Halbzeit oder irgendwie sowas.
Es war das erste Spiel seit 2023, Dezember 2023, das mit 0-0 in die Halbzeit gegangen ist, ja.
Und genau, also die Eagles hatten ja sogar deutlich weniger First Downs als die Packers. Also du kannst absolut einen Case dafür machen, dass die Packers Down für Down den Ball hier auch wirklich besser bewegt haben. Sie hatten sogar mehr, die Eagles hatten mehr Strafen. Die konnten den Ball auch nicht laufen. Also die Parallelen waren ja auch da. Sie haben wieder ein bisschen anders Center Play Action eingestreut. Da saßen die Packers meistens gut drauf. Hurts hatte da auch ein, zwei echt riskante Bälle, wo er so über die Mitte geht oder nochmal zurück über die Mitte geht, die zumindest mal so ein Turnover-Risiko mitschwingt. Er hat 2, 3 Bälle auch verfehlt, aber alles in allem gehe ich mit dem, was du gesagt hast, dass Hurts den Ball in Summe vielleicht ein bisschen kontrollierter bewegt hat. Er hat ja selber auch so einen Fehler drin gehabt beim ersten Drive gleich. 3. und 8, kurz vor der Red Zone, ist ein designter Quarterback-Run. Hurts kriegt eigentlich das First Down und kriegt dann den Ball rausgeschlagen. Ja. Und die gehen auch ohne Punkte da raus. Die nächsten beiden Drives waren jeweils 3 and outs für die Eagles. Und der Drive danach endet nach 2 Strafen gegen die Offense, wo sie halt dann punten müssen. Und dann bei dem Field Goal Drive nach der Pause kommen sie ja in die Red Zone und kassieren ein Delay of Game bei 3rd Down.
Ja.
Also die Themen waren jetzt hier, wie gesagt, ich finde, die Themen waren echt gar nicht so viel anders als die Packers auf der anderen Seite.
Na, bis halt die Big Plays.
Genau, sie hatten halt die Big Plays. Das eine ist ein Checkdown zu einem Wide Open Saquon Barkley, wo der dann irgendwie 40 Yards draus macht. Und dann der Touchdown auf Devontae Smith. Das ist, widerspricht mir gerne, aber ich finde vor allem Devontae Smith, der halt das Play macht am Catchpoint. Ball ist leicht unterworfen, aber es ist halt ein Big Play. Und also, im Endeffekt reicht es dann eben, ne? Mit Hurts hat dann hinten raus nochmal eine tolle Conversion zu Smith bei einer Outroute. 5 Minuten vorm Schluss, 3. und 12, glaube ich, war das, wo er den super reinlegt und da eben kriegen sie dann das First Down wieder. Also sie haben halt in den richtigen Momenten eben diese Plays dann gemacht, die die Packers halt nicht gemacht haben.
100%. Der Touchdown auf Smith ist nicht der perfekte Wurf, aber ich fand jetzt auch keiner, wo. Also ich fand schon, dass, wenn ihn einer bekommen hätte, dann Smith.
Das stimmt, ja, genau. Ich dachte, er kann ihn vor ihn legen quasi, aber ja. Mein Smith ist halt auch ein toller Catchpoint-Receiver, das wissen wir ja.
Ja, am Ende, wie gesagt, 10 zu 7 und jede Menge Druck bei den Packers jetzt drauf. Die Eagles stehen jetzt 7-2, haben sich dadurch so ein bisschen ja, aus dem Druck, den sie vor ein paar Wochen noch hatten, herausgewunden, sind in ihrer Division quasi durch, ehrlicherweise.
Ja.
Und sind jetzt im Rennen mit dabei um den Nummer 1 Seed in der NFC. Machen wir direkt weiter. Mit dem Sunday Night Game, mit dem Primetime-Spiel einen Tag vorher, das waren die LA Chargers, die haben gegen die Pittsburgh Steelers gespielt. Wollen wir mal wieder über inkonstant sprechen, Adrian?
Ich finde, es gibt, ich kann mir keine Steelers-typischere Zwei-Wochen-Sequenz vorstellen als das. Die Colts hochverdient zu schlagen, zu dominieren über weite Strecken, nur um dann eine Woche später nach LA zu fahren, Chargers, die keine Offensive Line mehr haben und das letztlich ja wirklich auch deutlich
Chancen
zu verlieren.
Los.
Das
wirklich?
Das ist so grotesk. Ich bin mir auch sicher, dass da fast jeder Steelers-Fan, der jetzt hier zuhört, mir zustimmen wird. Das ist in dem Kontext, diese beiden Spiele betrachtet, ist es ein absolut typischer Steelers-Sieg und es ist eine absolut typische Steelers-Niederlage.
25-10 am Ende für die Chargers. Das war ein Spiel, ähnlich wie das, worüber wir gerade gesprochen haben, wo beide Offenses erstmal Probleme hatten. Aber es waren dann hier in dem Fall die Steelers, die gecrackt sind, die Fehler gemacht haben. Mit einem Safety, eine üble Overthrow-Interception von Rodgers, ein Muffed-Punt, die Defense mit Aussetzern. Also wirklich in allen drei Phasen des Spiels dann Fehler der Steelers. Und das sind dann einfach auch zu viele unterm Strich. Wir müssen hier, finde ich, mit der Steelers-Offense anfangen, wo wirklich gar nichts ging. Also klar, am Ende irgendwie 221 Total Yards.
Garbage-Time, Production, noch einiges mit dabei.
Genau, eben. Die hatten am Anfang des vierten Viertels 6 First Downs, wenn ich mich richtig erinnere.
Der mit dem langen Drive da noch zum Touchdown dann zu Wilson, glaube ich, der
das
ja
täuscht
halt
ein bisschen.
Garbage-Time war, ja.
Und ich meine, 221 Total Yards.
Ist auch schon nicht viel.
Nicht täuschen, also das ist schon in sich nicht viel. Das Run-Game war lange in diesem Spiel keine Hilfe. Auch das sieht am Ende im Boxscore, finde ich, besser aus, als es war. Vom Passspiel kam zu wenig. Und Rodgers hatte alles andere als sein bestes Spiel dieser Saison. Und das ist halt dann für mich das Thema. Es ist die Frage nach Konstanz.
Ich habe einen positiven Take hier eben zur Chargers Defense, weil ich finde, die haben auch wirklich viele Dinge sehr, sehr gut gemacht.
Das stimmt.
In dem Spiel. Also, die haben es halt geschafft, Rodgers unter Druck zu setzen. Und ich würde sogar sagen, noch einen Schritt vielleicht davor, sie haben es halt geschafft, dass diese einfachen Completions fast nicht da war. Also, was
und sie
von
haben
Pittsburgh
Eine Sache noch dazu zum Thema Druck. Teilweise haben sie ja gar nicht so wahnsinnig gut und schnell unter Druck gesetzt, aber sie waren halt auf so ein Pocket-Movement perfekt vorbereitet und haben ihn daran einfach gehindert, dass er eben nicht Rodgers-like in der Pocket sich herummanövrieren kann, sondern sie waren genau ready. Sie haben gesagt, okay, wir kommen nicht direkt zu ihm, na, dann warten wir mal, gucken wir mal, wohin er sich bewegt und dann sind wir da.
Genau, das und eben, sie haben ihm selten diese schnellen Pässe gegeben. Weil wir haben das ja mit Pittsburgh auch schon öfter gesehen dieses Jahr, dass die auch Spiele haben, wo du das Gefühl hast, okay, Rodgers wirft halt den Ball in 2 Sekunden und das ist dann nicht schön. Aber zumindest kreieren sie damit wenig negative Plays offensiv. Und das war ja oft nicht der Fall. Ich finde, man hat von Anfang an gesehen, dass immer wieder Pässe gab, wo er zögert, wo er den Ball nochmal zurückzieht, werfen will, ist doch nicht da, dann kommt der Druck halt durch. Negativ highlightet sich ja das Ding zum Safety, wo er dann nach hinten zurückweicht und wirklich in der Endzone fast so Rookie-Quarterback-mäßig den Ball da verliert und dann er rettet ihn noch, aber es ist halt ein Safety.
Es hätte noch schlimmer ausgehen können.
Es hätte noch schlimmer ausgehen können. Das haben sie wirklich gut gemacht. Genau, das mit dem Pocket-Movement habe ich mir auch aufgeschrieben, dass sie immer einen Verteidiger eigentlich in der Mitte dann hatten, der, wenn die Pocket aufgeht, quasi verhindert, dass Rodgers da reintreten kann. Und dann hast du halt gegen Druck wirklich ging fast gar nichts. Im Endeffekt, ich meine, es ging generell fast gar nichts. Rodgers hat 16 von 31 Pässen angebracht für 5,2 Yards pro Pass. Und die 2 Interceptions. Und wir haben den Ball ja einfach wirklich gar nicht bewegt. Also das erste Field Goal, was sie ja früh kriegen, bekommen sie nur, weil die Chargers einen üblen Punt haben von der eigenen 12-Yard-Line, der, ich glaube, keine 35 Yards weit fliegt. Das heißt, die starten schon in der gegnerischen Hälfte. Und dann hast du einmal 5 Yard Raumgewinn. Und Rodgers überwirft Metcalf tief zu einem möglichen langen Touchdown und dann kicken die halt einen 59-Yard-Field-Goal. Das waren ja die einzigen Punkte, die hatten in der ersten Hälfte. Der Drive nach dem Safety, das war dann Ende erstes, Anfang zweites Viertel, der war für lange Zeit Pittsburghs bester Drive in dem Spiel. Da hatte Rodgers auch, fand ich, ein paar gute Würfe über die Mitte zu Metcalf, zu Washington, ein paar enge Fenster. Er hat aber auch einen zu Jonnu Smith bei dem Drive, der nach Challenge dann auf Incomplete geändert wurde, wo Smith den Ball nicht kontrollieren kann, weil Rodgers den deutlich zu hoch ansetzt. Und da war Smith wirklich mal wide open. Also den muss er halt einfach da auch besser hinlegen. Und dann verschießen sie das Field Goal kurz danach. Ein tiefer Ball auf Calvin Austin, den er vielleicht noch ein bisschen besser platzieren kann, aber wo der Corner auch ein tolles Play macht. Die erste Interception ist ein Overthrow, wo er Richtung Metcalf gehen will und der Ball landet beim Safety dahinter. Er hätte fast nur eine zweite Interception haben können, kurz vor der Halbzeit. Die zweite, die dann kam, die geht auf Calvin Austin, weil der den einfach komplett droppt und der Ball segelt hoch und landet bei der Defense. Also das war schon eklatant. Ich meine, wir haben Pittsburgh oft inkonstant gesehen dieses Jahr offensiv. Defensiv haben wir sie ja meistens eher auch als schlecht bewertet, wenn sie keine Turnover haben. Offensiv haben wir sie häufiger inkonstant gesehen. Aber das war wirklich ein Spiel, wo du zu keinem Zeitpunkt den Eindruck hattest, die kriegen irgendwie, die haben überhaupt keinen, die kriegen das überhaupt nicht gegriffen, was die Chargers da defensiv mit ihnen machen. Und das ist jetzt keine, also ne, das ist jetzt Chargers Defense, die sind offensichtlich sehr, sehr gut gecoacht. Aber da gibt's Defenses, die dir noch mehr Probleme bereiten werden.
Ja, und ich habe ja sogar die Steelers in Kenny Pickett getippt, weil, und da switchen wir auf die andere Seite, weil die Defense ja vor einer Woche ihren besten Auftritt hatte. Vor allem der Pass Rush sah richtig stark aus. Und dann trifft man auf die Chargers, wo alle Offensive Tackles ausfallen, wo ich mir denke, mit der individuellen Qualität nach dem Auftritt, die müssen doch an der Line dieses Spiel entscheiden, die müssen doch die Chargers dominieren und Justin Herbert unter Powerdruck wäre auch passend, aber Dauerdruck setzen können. Was ich nicht bedacht habe, ist, dass selbst wenn man Justin Herbert fünfmal in einem Spiel sackt, man gar kein Interesse daran hat, den Run zu verteidigen beispielsweise. Mhm. Und generell auch in der Secondary Aussätze hat. Aber fairerweise muss man auch dafür sagen, für eine Defense lief dieses Spiel super unglücklich. Ne? Also die Chargers profitieren mehrfach von kurzen Feldern nach der Interception, machen den Touchdown, dann hast du den Muffed Punt. Das ist natürlich super ärgerlich aus Defense-Perspektive, wenn du immer irgendwie mit ein bisschen kannst dir nicht so viele Fehler erlauben. Du kannst nicht so viele Chunk-Plays erlauben. Chargers machen auch noch ein Field-Goal über 59 Yards, klar. Weil, ich hab's ja eingangs schon gesagt, auch bei den Chargers lief ja vor allem zu Beginn offensiv nicht alles rund.
Ja, und das konntest du ja auch nicht erwarten. Also das war ja, wie du gerade gesagt hast, vom Matchup her eigentlich der Gedankengang, dass vielleicht gar nichts läuft für die Chargers-Offense in dem Spiel.
Ja.
Ich meine, zum einen super viel Respekt vor Herbert und vor seiner Toughness. Also das war klar, dass es ein hartes Spiel auch für ihn wird. Der hatte schon vor dem Spiel die meisten Quarterback-Hits ligaweit eingesteckt. 80 insgesamt. In dem Spiel kamen nochmal 9 dazu. Er hatte den einen, wo er auf dem Knöchel auch was abkriegt, wo die Körbe einfach... Ja,
wirklich, ist vorbei.
Ja, ja.
Ey, der dreht sich auch ganz eklig zur Seite, genau. Der Knöchel oder der Fuß.
Ja, ja. Ich glaube, hat er überhaupt einen Play verpasst? Ich weiß, glaub nicht.
Nee, oder? Ich glaube, der war direkt drauf.
Ja. Das war eins dieser Plays, wo ich glaube, Herbig war es für die Steelers, Nick Herbig einfach mit Speed um 2 Blocker rumrennt und dann Herbert von hinten erwischt. Ja. Er hat halt die Plays gemacht, die sie gebraucht haben. Einige taffe Würfe. Es gab natürlich viel auch, wo sie keine Chance hatten offensiv, wo er dann irgendwie versucht, in die Pocket zu gehen, das Play aufrechtzuerhalten und es ist einfach keine Pocket da. Der Ball war, Next Gen Stats hat es in 2,21 Sekunden raus. Das wäre dann die schnellste Zeit zum Wurf in Herberts Karriere bisher. Quick Game war natürlich das, was am ehesten funktioniert hat. Der Touchdown vor der Halbzeit ist ein Strike zu McConkey, wo sie endlich mal einen dieser Inbreaker frei bekommen haben mit Raum. Also Safety kommt vor, öffnet den Raum in seinem Rücken. Ein Slot-Corner mit Leverage nach innen, beziehungsweise Slot-Corner mit Outside-Leverage, Slot-Receiver mit Leverage nach innen. Und Herbert findet halt den Raum direkt. Der 58-Yard-Catch-and-Run von McConkey später, das ist auch ein toller Wurf von Herbert in ein absolut kleines Fenster. Und McConkey macht dann halt nochmal mehr nach dem Catch. Im Endeffekt eben turnover-freier Football, auch weil Herbert, to be fair, zweimal Glück hatte. Einmal 3. und 3 mit der ersten Viertel. Joey Porter sitzt da die gesamte Zeit drauf und muss den eigentlich abfangen. Und dann im 2. Viertel nochmal bei dem Field Goal Drive war es ein Wurf Richtung McConkey, der so ein bisschen hoch ist. Der rutscht McConkey durch die Hände und Kyle Duggar dahinter fängt den fast ab. Also die Turnover hätten auch da sein können für Pittsburgh. Wer weiß, wie es dann ausgeht. Aber so war es eben ein Spiel, in dem die Chargers die offensiven Fehler klein gehalten haben und genug Offense kreieren konnten. Weit davon entfernt, ein fehlerfreies Spiel zu sein, natürlich. Wie gesagt, ja. Herbert ein paar Mal, Gadsden musste ja noch verletzt raus. Quentin Johnston hatte ein, zwei Plays, ich glaube, einen Drop habe ich mir aufgeschrieben, bei ihm. Einmal überwirft Herbert Johnston aber auch. Also es war schon einiges auch, wo du sagst, ja, okay. Ne? Aber das haben wir ja auch ein Stück weit erwartet. Und ich finde, gemessen an den Umständen haben sie es halt sehr, sehr gut gemanagt bekommen.
Ja.
Ist halt die Frage, was machst du mit diesem Chargers-Team jetzt, ne? Das ist so das, wo ich dann immer bei denen stehe. Wenn wir wissen, dass die beiden Tackles nicht mehr zurückkommen und ja, was machst du jetzt?
Ich wollte nämlich gerade ansprechen, so, ich werde nicht so richtig schlau dann aus diesem Spiel, weil du kannst ja, also nichts für ungut, aber du kannst dich ja aus Steelers Performances kannst du ja nicht viel rausziehen, ganz offensichtlich, wenn du nicht weißt, was du Woche für Woche bekommst. Auf beiden Seiten des Balls letztendlich, ja. Ja, ich bin gespannt. Also ich finde es einfach beeindruckend, wie die es kompensiert bekommen mit diesen Verletzungen, vor allem was natürlich die Protection angeht. Aber man muss ja ganz ehrlich sagen, Stand jetzt kannst du nicht viel sagen, so wie die Chargers performen, weil sie bleiben an den Broncos dran und sind immer noch vor den Chiefs.
Die stehen 7-3.
Zwei Siegen vor den Chiefs und die Broncos sind nur eins entfernt und das ist schon beeindruckend und natürlich muss man eine gewisse Zurückhaltung irgendwie an den Tag legen, wenn man sich die Tackle-Situation anschaut, aber gerade haben sie eine der besseren D-Lines, würde ich schon immer noch sagen, zumindest potenziell und zeitweise. Irgendwie haben sie ein Spiel gegen die gewonnen.
Also, die spielen die nächsten beiden Wochen gegen die Jaguars und die Raiders. Das heißt, dass die auf 9 Siege gehen, ist jetzt schon mal nicht so unwahrscheinlich. Danach wird es noch tougher. Eagles haben sie noch, Chiefs und Broncos jeweils noch, Texans haben sie auch noch, Cowboys dann auch noch mit dabei. Aber dass die 10 Spiele gewinnen und eine Wildcard holen, ist, glaube ich, davon gehe ich aus, ehrlich gesagt. Ich glaube halt, der Outlook ist dann halt ein ähnlicher wie vergangene Saison. Also, dass wir halt sagen, ja, das ist ein Playoff-Team, positiv und so, aber in den Playoffs wahrscheinlich geht nicht viel. Und das ist halt super bitter, weil es dieses Jahr eben noch viel mehr als letztes Jahr die Verletzungen einfach sind. Weil wenn ihre komplette Offensive Line hätten, dann würde ich sagen, ey, wer weiß, so stark sieht die AFC jetzt im Playoff-Picture nicht aus. Wer weiß, was da geht. Vielleicht bist du so ein Team, das irgendwie auch 2 Auswärtsspiele gewinnen kann. Aktuell sehe ich sie da eher nicht. Und die Steelers-Perspektive ist natürlich, die stehen halt jetzt 5-4. Die Ravens sind ein Spiel dran an denen.
Ja, also vielleicht braucht diese es gar Division, nicht das Week-18-Matchup Entscheidungsspiel.
Ich war da immer eher in der Richtung, aber das geht selbst schneller, als ich das jetzt gedacht hatte, dass die beiden sich sehr nah kommen.
Wir müssen noch kurz über die größte Überraschung der Woche sprechen. Die Miami Dolphins haben gegen die Buffalo Bills gespielt und die Bills sorgen mal wieder für den größten Upset der Woche, indem sie verlieren. Auch hier, Stichwort Inkonstanz. Also, die vorher 2-7 Dolphins gewinnen dieses Spiel mit 30-13, also deutlich.
Und auch verdient, also auch klar verdient.
Ja, die Bills Offense hat sich das Ganze, also hatte Probleme, hat sich das Leben dann doch aber nochmal zusätzlich schwerer gemacht. Und die Bills Offense hat jetzt schon mehrfach Probleme gehabt in dieser Saison, zumindest oder vor allem, wenn das Run-Game nicht so funktioniert. Und das hat hier nicht funktioniert gegen eine der schwächsten Run-Defenses der Liga eigentlich. Naja, aber dazu kommen eben dann auch noch eine Interception, 2 Fumbles, die beim Gegner landen. Also es ist bei den Bills für mich immer wieder das Gleiche. Run-Game, wenn es funktioniert, super. Weil dann kannst du das Qualitätsdefizit auf Wide Receiver kompensieren, wenn es Run-Game nicht so klappt. Dann wird dieses Defizit sehr, sehr deutlich. Und dann, ich meine, Josh Allen hat viel dafür getan, viel gearbeitet, dass man irgendwie noch was, dass man vielleicht noch rankommen könnte, aber es hat am Ende nicht gereicht.
Ja, also wir sind mit sehr ausführlichem Packers Offense-Talk hier eingestiegen und du kannst halt wirklich einige Punkte übernehmen, eben das Thema, wie sieht diese Offense aus, wenn sie den Ball nicht laufen kann? Und das ist, das haben jetzt bei Green Bay vielleicht sogar gar nicht genug angesprochen, weil ich finde, auch da ist es ein Riesenthema, dass sie halt im Moment einfach ihr Run-Game nicht ins Rollen kriegen. Und wenn die ihr Run-Game nicht ins Rollen kriegen, dann ist halt das ganze Passing-Game auch super schwer. Das sollte nicht so sein, wenn du Super Bowl-Ansprüche hast. Also da nehme ich jetzt die Bills dann wieder auch mit rein. Super Bowl-Ansprüche hast, wenn du den Quarterback hast, den die Bills haben, dann sollte das nicht so sein. Und ich fand es in zweifacher Hinsicht enttäuschend, was die Bills offensiv angeht. Weil natürlich ein Stück weit schenken sie es auch weg. Sie schenken es nicht weg, weil ich will die Dolphins hier nicht kleinreden. Aber ein Stück weit machen sie eigene Fehler, die dazu beitragen. James Cook hat den Fumble an der gegnerischen 34-Yard-Line. Das war der erste Drive, bei dem die Bills den Ball mal wirklich auch besser bewegt haben. Allen wirft die Interception in die Endzone, wo er, ich denke, erwartet, dass Dawson Knox wieder zurückkommt in der Route. Knox bleibt aber stehen und der Safety fängt den ab. Das war der Drive aus der Halbzeit, wo sie für über 9 Minuten den Ball haben. 14 Plays, 77 Yards, über 9 Minuten. Und da gehen sie halt ohne Punkte raus. Und das war ja 0-16 an dem Punkt. Das heißt, du verlierst halt super viel Zeit, keine Punkte. Das war ein absoluter Knackpunkt. Und dann später der Fumble von Allen, wo er eigentlich einen First Down rausholt. und dann den Ball rausgeschlagen bekommt. Das heißt so, ich hatte es mir tatsächlich bei dem Spiel schon vor dem Monday Night Game aufgeschrieben, so ein paar Parallelen einfach zu der Art und Weise, wie die Packers gegen die Panthers verloren haben. Solche Sachen, natürlich spielen die da auch mit rein, aber ich fand hier zum einen, wir kommen ja gleich noch zur Dolphins-Seite, zum einen, Miami hat hier nochmal unterstrichen, dass das kein Team ist, das sich irgendwie aufgibt. Das fand ich hier wirklich beeindruckend. Das fand ich in dem Sinne auch beeindruckender jetzt als die Leistung der Panthers in Green Bay, um den Vergleich da zu ziehen. Und zum anderen, die Bills haben ja den Ball ja nicht wirklich bewegt. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt, wir hatten ja nach dem Packers-Panthers-Spiel drüber gesprochen, ja, die Packers waren zigmal in der Red Zone und machen keine Punkte und so weiter. Das war hier ja nicht der Fall. Es gab halt einzelne Momente, wo sie mal Drives herschenken. Aber die erste Third-Down-Conversion für die Bills kam im dritten Viertel. Und das war quasi alles Josh Allen bei Dritter und 16, wo er mehrere Verteidiger aussteigen lässt oder mal quer zurückläuft und dann halt irgendwie Curtis Samuel findet. Also das war jetzt auch kein, das war halt Allen, der da kreiert. Ansonsten, erste Hälfte gehen sie dreimal 3-and-out. Sie haben Turnover und Downs bei einem 6-Play, 22-Yard-Drive, wo sie bei 4-and-1 den Ball dann tief werfen, weil underneath nichts offen ist. Also die haben den Ball nicht bewegt. Und dann eine Sache, die wir vorher angesprochen haben, Miamis Run-Defense, die hatten ein gutes Spiel gegen Atlanta, ein sehr gutes Spiel gegen Atlanta. Ich fand die auch weitestgehend wirklich gut gegen Baltimore, letzte Woche Donnerstag. Und das haben sie halt bestätigt. Also Allen hat natürlich ein paar Plays am Boden gemacht, aber die Bills kamen halt nie in diesen Rhythmus mit dem Run-Game. Auch so Short-Yardage-Situationen haben sie teilweise echt gut verteidigt. Die Dolphins, mehrere Plays auch, wo einfach ein Verteidiger durch eine Gap schießt, den Run dann da auch wirklich im Backfield stoppt. Das haben wir gegen Atlanta auch gesehen.
Ja.
Und dann hat es mich auch andersrum wieder betrachtet, also wenn wir bei den Falcons so ein bisschen als Bezugspunkt bleiben, mich hat es auch an das Bills-Falcons-Spiel erinnert, wo Allen häufig den Ball lange halten musste und man gesehen hat, er geht vom ersten zum zweiten zum dritten Read und nichts ist offen. Oder dass er dann den Checkdown wirft, aber die Dolphins sitzen da super drauf. Oder die Pässe, die er wirft, sind alle eng, sind alle contested. Und es ist nicht das einzige Problem der Bills. Natürlich nicht. Und ich will das auch nicht bei jeder Bills-Niederlage irgendwie als Argument anbringen, aber ich finde, es ist halt schon ein roter Faden. Wo ist der Receiver, der so ein Spiel an sich reißt?
Ja, warum nee, aber da brauchst du nicht mehr drauf, also da brauchst du nicht mehr drauf hoffen. Das ist
jetzt geht's nicht, genau,
diese Saison nicht mehr.
Richtig. Also, und es ist ja wieder so ein Spiel, wo die Defense die Bills Receiver einfach covern kann. Und selbst die Plays, die sie machen, sind oft contested, sind enge Catches, sind kleine Fenster. Ich meine, der Touchdown von Coleman ist ein super Play von ihm. Aber Coleman ist kein Nummer 1 Receiver. Zumindest im Moment nicht. Shakir ist es auch nicht. Shakir ist ein guter Roleplayer in erster Linie. Kincaid ist ein solider Receiving-Titan. Kincaid ist nicht derjenige, wo ich sage, das ist dein Dreh- und Angelpunkt im Passing-Game, der solche Spieler an sich reißt. Gut, der war dann auch irgendwann verletzt am Sonntag, fairerweise dazu gesagt. Aber das ist halt der rote Faden, der sich, finde ich, durch alle schlechten Auftritte der Bills zieht. Es sind immer zwei Sachen. Sie können deinen Ball nicht so laufen wie gewohnt. Und in der Folge, wenn dann das Passing-Game mehr an sich reißen muss, haben sie keinen Receiver, der verlässlich 1-gegen-1 gewinnt.
Chris Olave hat gerade über 100 Yards mit 5 Catches gemacht diese Woche. Aber lass uns doch auf die andere Seite schauen, denn wir könnten genauso kritisch auch über die Bills Defense sprechen.
Ja, absolut.
Das zum einen, aber ich will erstmal meinen Hut ziehen davor, wie McDaniel in Miami diesen, ich muss es so sagen, den Bock umgestoßen hat. Ich glaube, das ist das, was immer alle meinen, wenn man diese Floskel benutzt. Weil genau das war es. Da wurde jede Menge umgestoßen, weil ihr müsst euch überlegen, vor ein paar Wochen war das noch komplette Selbstaufgabe auf beiden Seiten des Balls. Und jetzt so eine Performance zu zeigen, das ist beeindruckend. Und ich habe selten gesehen, dass ein Team das wirklich, das lag nicht nur am Boden, da wurde schon getreten. Und dass die wieder einigermaßen auf die Füße kommen. Mal sehen, ob das jetzt nur kurzzeitig war in diesem Spiel gegen Division-Rivalen oder jetzt vielleicht sogar bis zum Ende der Saison. Das ist schon krass.
Also,
und,
der Trend war ja aber schon echt.
Der Trend war schon positiv. Erkennbar. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt gerade noch mal nebenbei so nachgetreten im Sinne von einer der schwächsten Run-Defenses der Liga. Das sind sie statistisch einfach mittlerweile nicht mehr. Das möchte ich noch mal gerade biegen sozusagen. Ja. Aber gerade was die am Boden gemacht haben. Also natürlich müssen wir über die Bills Defense sprechen, aber 197 Rushing Yards, 174 von A-Chain. A-Chain auch noch 51.
A-Chain war so ein Monster, ey. Der ist echt
also,
so ein geiler Spieler.
Die Bills konnten da gar nichts gegen diesen Spieler und vor allem nicht gegen das Run-Game machen.
11 Forced Missed Tackles von Devon A-Chain in dem Spiel. Was ich hier auch wieder sage, oder anknüpfen an das, was du gesagt hast mit McDaniel, ich finde auch, du siehst, dass sie mehr Sachen versuchen. Also, dass sie mehr versuchen, wie kriegen wir den Ball durch die Mitte bewegt, was ja jetzt eigentlich seit 2 Jahren ein Problem ist in Miami. Wo sie, klar, mit dem Fullback machen sie einiges, aber wo sie es auch, finde ich, besser schaffen, mit Pullblocks zu arbeiten. Sie haben ein bisschen Under-Center-Play-Action gesehen. Das mag ich auch in der Offense, das will ich noch mehr sehen. Und natürlich, die Bills-Front ist angeschlagen. Keine Frage. Wir haben ja auch vorher drüber gesprochen mit Ed Oliver und eigentlich die ganze Saison über ja schon. Die waren, glaube ich, nie bei 100% in ihrer Front, haben jetzt auch wieder Leute verloren. Also, das ist eine angeschlagene Unit, muss man fairerweise sagen. Aber zu sehen, wie die Dolphins ihr Run-Game vielseitiger machen, wie sie es mit dem Passing-Game vielleicht ein bisschen neu verknüpft bekommen, das ist echt cool, weil das ist halt ein Team und auch ein Coach, die geben sich nicht auf. Und ich finde, das Spiel war hier ganz klar zu sehen. Ich will dir die Frage zuerst geben, wie fandest du Tua in dem Spiel?
Up and down.
Ja, will ich auch sagen.
Also waren tolle Plays dabei, aber dann auch wieder diese typischen, ich vertraue meiner Antizipation, ich vertraue meinem Timing, ich werfe den mal und hoffe, dass er 5 Sekunden später beim richtigen Spieler runterkommt.
Ja, also er hatte wirklich ein paar Aussetzer. Mike McDaniel hatte nach dem Spiel gesagt, dass er zu Tua gesagt hat, bei längeren Third Downs soll er ruhig auch Shots versuchen. Also quasi nach dem Motto Armpunt, ne? Wenn er irgendwie 3. und 12, vielleicht kriegen wir eine Pass Interference, vielleicht macht unser Receiver ein Play, keine Ahnung. Aber also zum einen weiß ich nicht, was ich von der Taktik halte, gerade mit Tua, weil er gibt ja halt echt nicht viel Spielraum, wenn diese tiefen Bälle ewig in der Luft stehen. Und hier diese Interceptions, die er dann geworfen hat. Der erste war ja 3. und 11. Okay, geht tief, okay. Aber das ist halt ein Ball, der keine Chance hat. Waddle ist eng gedeckt, der Safety sitzt die gesamte Zeit drüber. Also das ist halt Quatsch. Da finde ich, das ist dann da, den Ball zu werfen, ist Quatsch. Die zweite im 4. Viertel ist ein Wurf, den er dann zu hoch ansetzt. Also da gibt halt den Receivern keine Chance. Und dann macht das auch, finde ich, nicht viel, da gibt es nicht viel Sinn. Sonst hier und da, ich fand, er war hier, das zieht sich einfach durch. Er ist ungenauer als in vergangenen Jahren mit seinen Pässen. Er wirft immer noch diese Hospital Balls, wo er einfach underneath den Receiver voll in einen harten Hit reinsteuert. Ja. Das haben wir fast jede Woche im Moment von Tua. Der tiefe Touchdown auf Waddle, eher auch leicht unterworfen, aber okay. Ich mochte die Plays, bei denen er mit mehr Ruhe gespielt hat. Der erste Catch-and-Run von A-Chain, da ist es wirklich mal so, weil du bei Tua ja oft auch den Eindruck hast, alles ist super, alles muss super schnell sein. Und der erste Read ist, okay, dann schnell Ball dahin raus. Bei dem ersten langen Catch-and-Run von A-Chain, wirklich mal gute Pace, wie er zum Checkdown kommt. Und A-Chain ist wide open und macht dann halt ein Play danach. Der Touchdown auf Malik Washington ist ein super Wurf, weg vom Safety, gut platziert. Er hatte die tiefe Outroute zu Waddle auch bei Play-Action im 2. Viertel. Er hat einen Rollout und er wirft ihn dann wirklich über, wirklich von der Opposite Hash, also diagonal rüber. Das ist kein leichter Wurf, den bringt er super an. Er hat Anfang 4. Viertel, der zu Westbrook Ikhine zum First Down. Ja. Wichtiges Play im Spiel dann, vom wie das Spiel lief. Das war ein Strike in ein kleines Fenster. Also er hatte wirklich auch gute Momente und ich fand insgesamt, war es auch eines seiner besseren Spiele dieses Jahr. Aber dieser Up-and-Down-Charakter, das nehme ich bei ihm schon eigentlich sehr durchgehend so wahr.
Ja, letztendlich ist es so, wir müssen, glaube ich, die Bills sehr genau beobachten bis zum Saisonende. Und da fände ich zum Beispiel einen Coach, der um seinen Job coacht, angebrachter oder eine Coach-Kritik angebrachter als jetzt in Green Bay beispielsweise.
Mhm. Und die Narrative sind ja die gleichen oder ähnliche zumindest. Du hast, du schaffst die Playoffs, den letzten Schritt in den Playoffs nicht, du schaffst nicht, die Chiefs in dem Fall zu schlagen. Und deine Seite des Balls, in Buffalo eben die Defensive, underperformed. Und bei den Bills dann nochmal deutlich, deutlich drastischer als jetzt in Green Bay die Offense.
Lass noch schnell über die anderen Spiele kurz sprechen. Wir haben die Giants mit einer Niederlage gegen die Bears am Ende 24-20 nach einem Comeback der Bears, nachdem Jackson Dart sich verletzt hat und Brian Daboll wurde daraufhin entlassen. Da werden wir aber am Donnerstag noch ausführlicher drüber sprechen.
Genau. Also für alle, die jetzt vielleicht denen die News da irgendwie am Anfang heute gefehlt hatte, können wir wirklich auch sagen, wir hatten die Giants eigentlich als Thema sowieso geplant diese Woche und dann kam halt jetzt diese Entlassung und dann ist es ja auch ein klares Thema, über das man reden muss und werden wir auch machen, werden wir am Donnerstag machen. Ich fand, es war ein sehr gutes Spiel von Caleb Williams. Ich fand, der hat wirklich 2, vielleicht 3 Bälle, die er verfehlt oder Plays, die ich mir als negativ wirklich notiert habe. Aber alles in allem ein sehr, sehr gutes Spiel. Er gewinnt ihn ja auch maßgeblich hinten raus mit den Scrambles dann. Fairerweise muss man sagen, wenn sich Jackson Dart nicht verletzt, glaube ich nicht, dass die Bears da nochmal reinkommen, weil dann denke ich, dass die Giants da genug offensiv machen, um eben die Chance, den Ball gar nicht mehr so auf den Bears zurückzugeben.
Ja, nur das Wenn ist hier ein relativ großes, nachdem ich das vor Wochen gesehen habe und es mehrfach schon der Fall war, dass Jackson Dart mit dieser Spielweise einfach sich selber in Gefahr bringt und das nicht nachhaltig sein kann. Die Vikings haben gegen die Ravens gespielt und die Ravens gewinnt zum dritten Mal in Folge, dieses Mal mit 27-19. Komplett überzeugend war es nicht. Viel Mithilfe vom Returner der Vikings, der einfach zweimal den Ball fallen gelassen hat. Nur einmal verloren, fairerweise. Ja. Aber auch JJ McCarthy mit 2 Interceptions.
Ja, für mich aber die Story des Spiels eigentlich wirklich, wie oft sich die Vikings da selber in den Fuß geschossen haben. Also die Fumbles, hast du gerade schon gesagt, die hatten 8 False Start Penalties.
Ja,
die haben zu Hause gespielt. Die haben
und
zu
das
Hause
ist nichts
gespielt.
Neues. Ich erinnere mich zu Beginn der Saison, als McCarthy, ich glaube, es war sogar am ersten Spieltag, dass sie da immer wieder diese Zeitprobleme auch hatten.
Das stimmt,
da
ja,
die Plays
mit Playcock, ja, das stimmt. Ja. Aber das war hier, fand ich, nochmal eine Ecke eklatanter. Und vielleicht geht ein bisschen was auf den Rookie-Quarterback, dass dann die Ravens da irgendwie spät nochmal Sachen umstellen. Und ne, das kann durchaus sein. Aber 8 Fallstart-Strafen, wo halt wirklich auch mehrere Drives dann einfach torpedieren. Das fand ich, war schon bitter. McCarthy hat eigentlich super angefangen. Also die ersten paar Plays von ihm, die ersten Drives, fand ich auch wirklich, wirklich gute Bälle. Seine beste Qualität ist und bleibt tough in der Pocket stehen, Druck kommt, ich bleibe in der Pocket und ich werfe den Ball raus. Da hat er ein paar Plays gemacht. Er und Justin Jefferson sind so gar nicht auf einer Wellenlänge bisher. Also Das ist wirklich super auffällig. Und Jefferson sieht ja auch deutlich frustriert aus auf dem Platz, wenn du die Körpersprache und Mimik und so anguckst. Die zwei müssen echt noch ein bisschen mehr noch aufeinander kommen. Und Vikings auf der und Ravens auf der anderen Seite. Also ehrlich gesagt, ich finde das Run-Game für Baltimore ist immer noch eher ein Fragezeichen. Das war hier wieder so, dass sie den Ball nicht so verlässlich am Boden bewegt haben, wie man das eigentlich von der Offense normalerweise sehen will. Sie hatten wieder auch mehrere Drops in dem Spiel. Sie hatten auch dann früh im Spiel ein paar Strafen, also wirklich auch sloppy zu Beginn. Und dann aber eben hinten raus bleiben sie halt ruhig, spielen ihr Spiel durch und die Vikings machen halt genug Fehler. Das war so ein bisschen das für mich das Thema in dem Spiel. Zweite Hälfte war dann die Ravens-Offense auch deutlich sicherer.
Die Jets haben gegen die Browns gespielt und die Jets gewinnen dieses Spiel mit 27-20. Ich meine, sie brauchten dafür nur einen Kick-Return-Touchdown, einen Punt-Return-Touchdown und 127 Rushing Yards, um zu kompensieren, was im Passspiel überhaupt nicht stattgefunden hat.
Ja.
Justin Fields mit 42 Net-Passing-Yards und die kamen quasi alle von einem Breece Hall Screenplay. Die hatten relativ spät im Spiel noch, ich weiß nicht zu welchem Zeitpunkt das genau war, aber sehr spät im Spiel hatten die noch minus Net Passing Yards.
Ja, Justin Fields hat 6 Completions in dem Spiel und 4 davon waren hinter der Line of Scrimmage.
Er hat nur 6 Completions mehr diese Woche als ich.
Ja, richtig. Und die 2 Completions über die Line of Scrimmage, die er hatte, waren beide 5 Yards, also 5 Air Yards.
Ja.
Das ist unglaublich. Ich habe auch eine Stat dazu, eines dieser Spieler dieser Marke, das kannst du nicht verlieren. Seit 1950, wenn man 1950 anfängt, dann weißt du ja schon, es kommt irgendwas Gutes.
Mhm.
Teams, die den Gegner auf maximal, also 175 Yards oder weniger halten und selbst keinen Turnover produzieren, also kein Offense hat keinen Turnover, was die Browns ja geschafft haben, kein offensiver Turnover, Gegner 175 Yards oder weniger. Seit 1950 waren Teams 225-0 in diesem Setup. Jetzt 225-1.
Gratulation an die Jets. Die Patriots haben gegen die Bucks gespielt und gewonnen mit 28-23. Super Spiel von Travion Henderson, endlich.
Ja.
147 Rushing Yards, 2 Touchdowns und ja, ich meine, klar, wenn Stevenson wieder fit ist, wird der auch wieder wahrscheinlich Starting Running Back sein, aber er hat mal gezeigt, was er kann.
Das Ding ist halt, die Patriots haben ja keine Konstanz im Run-Game. Die ganze Saison über schon nicht. Reden wir ja auch regelmäßig drüber, egal welcher Back da drauf war. Hat sich wirklich durchgezogen. Und die hatten sie auch nicht wirklich jetzt gegen die Bucks, aber sie haben halt endlich mal die Big Plays von Henderson bekommen. Das ist ja eigentlich so sein Haupt-Selling-Point quasi, Pre-Draft auch gewesen. 55-Yard-Touchdown-Run, 69-Yard-Touchdown-Run, die Explosives waren halt endlich da. Und noch der andere Rookie, bei dem wir auch so ein bisschen gewartet haben, wann kommen mal die Explosives? Kyle Williams, 72-Yard-Catch-and-Run-Touchdown.
Stimmt.
Also die Rookies waren endlich mal bei den Patriots, die haben endlich mal die Explosives produziert, die wir uns vielleicht auch schon aus Patriots-Sicht früher erhofft hätten. Drake May, am Anfang vom Spiel, hat auch ziemlich geregnet, glaube ich, am Anfang vom Spiel ein paar Bälle verfehlt. Absolut, war auch gegen die Falcons ja die Woche davor auch schon der Fall.
Schön.
Aber dann danach wieder.
Ha? Schön Wetterspieler.
Das ist schwierig in New England.
Ich wollte gerade sagen, falsche Franchise.
Aber danach halt auch wieder ein super Spiel gemacht und dann ist diese Offense einfach wirklich, wenn sie dann noch Explosives am Boden kriegen, sind die super schwer zu verteidigen. Und ich finde, bei den Bucks auf der anderen Seite war es halt schon so, du hast halt gemerkt, ja, Egbuka macht die Plays, der hat ja auch Gonzalez ein paar Mal echt geschlagen, aber ohne Evans, ohne Godwin, ohne Bucky Irving, ohne ein Run-Game gegen eine gute Patriots-Front, war es dann halt wirklich nur Egbuka. Und das reicht dann am Ende nicht. Also ich fand auch, Baker war okay, hat aber auch Interception-Glück ein, zwei Mal gehabt, hat ein paar Würfe auch verfehlt. Die brauchen einfach offensiv jetzt mal wieder ein bisschen mehr, was die Playmaker angeht, ein bisschen mehr Starter-Qualität, weil das ist halt schon, das ist immer so auf Kante genäht. Und ich meine, die haben dann, wir hatten ja vor der Bye das Spiel gegen die Lions, wo sie deutlich verlieren. Und das jetzt gegen die Saints, was sie gewinnen, war ja auch nicht gut. Und hier hast du halt dann auch gemerkt, okay, wenn der Gegner aber dann eben in der Range scoren kann, also in der Punkte-Range scoren kann, dann ist es schwer da für die Bucks aktuell mitzugehen gegen eine gute Defense.
Die Saints sind nicht tot. Sie holen ihren zweiten Sieg der Saison. Mit 17-7 gewinnen sie gegen die Carolina Panthers. Die Panthers wissen aber auch nicht so richtig, was sie sein wollen, oder?
Ja, meine Frage wäre jetzt gewesen, okay, du sagst, die Saints sind nicht tot, sind die Panthers tot? Oder was machen wir mit denen?
Die stehen 5-5. Du hast, ja. Ich musste dich schon einmal hinter den Kulissen in die Schranken weisen, dass du hier den großen Abgesang vorbereitet hast. Die sind
aber ganz ehrlich,
warte, die haben einen Sieg.
Ja,
und dann haben die schon unsere Prediction von vor der Saison. Also,
das stimmt. Das
ich lasse hier noch, ja, das war nix diese Woche.
102 Net Passing Yards gegen die Saints.
Aber trotzdem, es ist, ich glaube, wir werden am Ende der Saison da drauf schauen und eine positive Entwicklung sehen. Und trotzdem müssen wir natürlich irgendwann über Bryce Young sprechen. Aber jetzt noch nicht. Nicht nach diesem Spiel.
Ist okay, ich gebe dir noch 3-4 Wochen. Ruhe. Aber was sich bei den Panthers halt neben der Quarterback-Sache und ich glaube, die Bryce Young-Nummer geht klar dem Ende entgegen. Was ich halt bei den Panthers so frustrierend finde, ist, dass sie eigentlich eine klar definierte Identität haben. Gute Run-Defense, gutes Run-Game. Und wir das auch immer wieder mal sehen. Aber dann hast du solche Spiele halt wie hier, wo sie den Ball überhaupt nicht laufen können gegen die Saints und gegen die Saints über 120 Yards am Boden zulassen. Also es ist halt so, wenn das deine Stärke wirklich Woche für Woche wäre, dann würdest du solche Spiele halt auch gewinnen, aber das ist einfach nicht verlässlich der Fall.
Dann haben wir die Texans gegen die Jaguars gesehen. Die Jaguars sind implodiert im vierten Viertel und das gegen Davis Mills.
Ja.
Das ist ein Armutszeugnis, wenn man dann am Ende noch mit 36-29 verliert.
Ja, und viel nach dem Spiel wird über die Jaguars Offense natürlich auch gesprochen. Auch ein Stück weit zurecht. Das war auch sehr wenig. Du spielst halt gegen die beste Defense der Liga. Das soll jetzt keine Ausrede sein, aber trotzdem war das war trotzdem wenig. Aber du kannst nicht 36 Punkte gegen Davis Mills zulassen.
Und vor allem,
halt, also
das waren ja auch keine Lucky Points, ne? Also, die haben ja auch den Ball bewegt. Also, die haben über
400
Yards.
Die hatten 27 First Downs in dem Spiel, die Texans.
Das ist absurd. Das ist absurd.
Das kann nicht sein. Also, das kann halt nicht sein. Und wenn du mir vorher gesagt hättest, die Jaguars machen hier 29 Punkte. Und klar, das war mit kurzem Feld. Ne? Texans früh ein paar Turnover, da scoren sie mit kurzem Feld. Das wäre ja irgendwo auch in der Rechnung dann inbegriffen, wenn der Gegner mit Backup-Quarterback spielt. Aber wenn du mir das vorher gesagt hättest, hätte ich ja gesagt, krass, nicht schlecht. 29 Punkte gegen die Texans und dann werden sie es wohl auch deutlich gewinnen. Dann kassieren sie 36.
Deutlich gewinnen, das haben dann die späten Sonntagsspiele so gezeigt, dass man, oder wie man das macht vor allem, zum Beispiel die Seahawks gegen die Cardinals. Nach einem Blitzstart, dann zwei Defensive Touchdowns, kommen noch dazu von DeMarcus Lawrence, beide von ihm. Und schon stand es irgendwie 35-0 vor der Halbzeit. Am Ende ist es 44-22, das war deutlich.
Ja, das war durchaus nach dem ersten Viertel im Prinzip. Oder sagen wir nach den ersten 20 Minuten oder was. Cardinals hinten raus zumindest noch mal ein bisschen was für die Stats gemacht, hatten ein, zwei Big Plays auch noch dann durch die Luft am Boden. Aber das war halt so ein Spiel, wo du einfach das gesehen hast, was ich im Prinzip seit, weiß nicht, Woche 3 sage. Die O-Line ist einfach schlecht. Die O-Line spielt einfach wirklich schlecht. Die spielen 3 Stufen schlechter Run-Game und Pass-Game als vergangene Saison. Und da muss man auch einfach sagen, sie haben ihren O-Line-Coach verloren. Das war ein sehr, sehr, sehr viel gravierenderer Abgang, als man das gedacht hat vor der Saison. Und du siehst es halt in allen Facetten. Und die Seahawks mussten ja gar nicht viel machen. Darnold hat 10 Pässe angebracht in dem Spiel. Die haben den Ball am Boden easy bewegt, mit klarer Führung. Defensive Big Plays, so gewinnst du halt dann als Favorit.
Ich glaube, nach dieser Saison werden wir viel über O-Line-Coaches sprechen und über die Qualität dieser Coaches. Denn wir haben es jetzt in der Vergangenheit häufiger schon gesehen. Ich erinnere mich da an die Steelers beispielsweise, den Drop-Off. Ich erinnere mich sehr präsent, was heißt erinnern, das ist diese Saison, der Drop-Off der Raiders-Line, über den wir schon gesprochen haben. Ja. Cardinals-Line.
Ja. Cardinals, absolut, ja.
Dementsprechend, ich glaube, da wird in den nächsten Jahren mehr Fokus drauf liegen, auch in der Offseason. Bleiben wir bei deutlichen Siegen. Die Rams schlagen die 49ers deutlich. Mit 42-26, weil unter anderem Matthew Stafford gerade wie Prime Matthew Stafford spielt.
Ja, es ist ein legitimer MVP-Kandidat, muss man, glaube ich, so sagen. Also, was der im Moment an Würfen raushaut. Und er fühlt es ja auch. Also, er fühlt es ja auch wirklich gerade. Soll er ja auch, absolut. Rams sind auch Rams, wir werden über die Rams diese Woche ausführlich sprechen, weil die spielen gegen die Seahawks. Also, das ist natürlich ein Monsterspiel.
Der hat mich so getrickt, der Mann, vor der Saison, mit seinem blöden Rücken.
Ja, du, also wenig. Ich meine, ich war vielleicht noch einen Ticken positiver als du, weil mein Punkt war ja so, okay, entweder sage ich, der ist dann, aber dann tippe ich sie auch nicht in die Playoffs, oder ich sage, er spielt und dann gewinnen die Division.
Und ich bin dann auf der Seite in zwei unterschiedliche Richtungen abgebogen.
Genau, aber das ist ja auch wirklich letztlich so, wusste ja keiner. Das ist ja wie McCaffrey, ja auch die gleiche Frage vor der Saison. Was ich bei den Rams noch sagen würde, wie gesagt, wir werden da ausführlich drüber sprechen am Donnerstag. Die haben jetzt die letzten Wochen echt umgestellt und spielen deutlich mehr mit 2 und 3 Tight Ends und kommen daraus dann auch nochmal zusätzlich in Big Plays im Play-Action-Passing-Game. Das wird super spannend, wie das gegen die Seahawks läuft, weil die Seahawks ja genauso spielen wollen. Da haben wir vergangene Woche schon ausführlich drüber gesprochen.
Und das dritte Ergebnis in diesem späten Sonntagsslot, das ja fast deckungsgleich ist, beziehungsweise es ist deckungsgleich zu dem Spiel Seahawks Cardinals. 44 zu 22. Die Commanders verlieren gegen die Detroit Lions. Und ja, da hat man gesehen, die Lions sind da einfach eine Nummer zu groß für die Commanders ohne Jaden Daniels.
Das und also ich glaube, wir beide waren ja hatten größere Fragezeichen, was Washingtons Defense angeht, vor Saisonstart. Mhm. Die ist halt nochmal 2 Ecken schlechter, finde ich. Ja. Also das ist nochmal deutlich schlechter, als was ich gedacht hatte. Und die sind halt jetzt, die stehen 3-7. Ich weiß, es gibt ja bei Daniels gab es ja positive Updates, der wird nicht auf IR gehen. Es gibt die Chance, dass er vielleicht in 2, 3 Wochen zurückkommt. Aber die Saison geht halt definitiv nirgendwo hin.
Und damit sind wir durch. Woche 10, NFL. Ist durch und wir stehen schon kurz vor Woche 11. Am Donnerstag besprechen wir natürlich alle weiteren Spiele. Hast du noch was?
Nee, ich glaube, das war alles. Also wir haben einen tollen Schedule diese Woche. Also ich habe es dir ja schon geschickt. Das ist ein Monsterbrett. Könnt ihr euch darauf freuen, was wir an Spielen besprechen werden am Donnerstag, weil Matchup-mäßig, wie gesagt, Seahawks, Rams, Eagles, Lions ist, glaube ich, auch mit dabei. Matchup-mäßig kriegen wir einiges geboten und könnt euch drauf freuen.
Das war's für heute. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.